Mensch, Musiker.
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 Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mensch, Musiker und mit Menschen der Deutschen Staatsphilharmonie. Und ich freue mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen heute einen langjährigen Kollegen präsentieren zu können oder vorzustellen. Pavel Stawski, im Moment schon in Rente. Wie lange bist du schon in Rente,
Pavel? Seit 2 Jahren.
Seit 2 Jahren. Wann hast du angefangen, eine Staatsphilharmonie?
Im August 1980.
Okay. Und der Weg zur Staatsphilharmonie zu uns, der war ja nicht so glatt. Lass uns mal ganz früh anfangen. Du stammst nicht aus Deutschland. Und wann bist du wo geboren?
Ich bin geboren in Warschau 1953 und dort habe ich 23 Jahre verbracht oder 22 Jahre erstmal aus von meinem Leben. Mhm. Ich habe dort vollständige musikalische Ausbildung bekommen.
Also du bist mitten in der Stadt in Warschau aufgewachsen, mittendrin?
Also zeitweise mitten in der Stadt, aber dann ein Stück peripher von Warschau, im Wald.
Okay.
Und Grüne Lungen von Warschau hieß das ja. Und von dort bin ich meine ganze Kindheit und Jugend in die Schulen, Musikschulen, nach Warschau in verschiedene Stadtteilen gefahren. Also von Grundschule angefangen, Musikgrundschule, 8 Jahre, dann Musikgymnasium, das hieß dann das Lyzeum, mit Abi und Waffenschein, also Berufs... Erlaubnis für Ausübung vom Beruf.
Ah, musste man dann hast du da eine Erlaubnis bekommen?
Ja, halb akademische Prüfung, ja.
Okay.
Vor der Hochschule, also dann noch 3 Jahre der Musikakademie in Warschau, mit technischen Examen, also heutzutage ist das Bachelor, Abschluss und dann beginnt die Geschichte in Deutschland. Da bin ich nach Freiburg gegangen.
Also, okay, aber lass uns noch ein bisschen in deiner Kindheit bleiben. Waren deine Eltern Musiker? Oder wie kommt es, dass du da in der grünen Lunge an die Bratsche warst, sofort die Bratsche?
Nee.
Wie kamst du an eine musikalische Ausbildung?
Als kleine Knirps mit 6 habe ich erstmal die ganz kleine Violine bekommen, ja, zur Bearbeitung.
Okay. Ja. Und deine Eltern haben das unterstützt oder haben die das gefördert?
Ja, meine Eltern waren aber nicht berufsmäßig Musiker und auch nicht musikalisch richtig ausgebildet. Meine Mutter ist Psychologin und Pädagogin in Spezialschulwesen für geistig behinderte Kinder und körperlich behinderte Kinder. Und mein Vater war Rechtsanwalt,
okay.
Also ein Arbeitsrechtler und damals sehr, sehr begehrter Rechtsanwalt.
Also du bist eigentlich dann in gut situierten Verhältnissen aufgewachsen.
Für die kommunistischen Verhältnisse war das eigentlich so am Rande. Mhm. Das Einzige, was vielleicht Vorteil war für meine Eltern, dass mein Vater vertrat so ganze Institutionen von Arbeitsgenossenschaften. Das war sein Vogel, seine Idee. Und seine Vergangenheit war so weit, dass eigentlich er hat nicht viel Geld verdient mit seiner Rechtsanwalttätigkeit.
Okay.
Er vertrat Behinderten, Blinden und Arbeitsgenossenschaften. Was damals im kommunistischen Polen war eigentlich als einen Oppositionellen zu betrachten. Er saß nicht im Knast, aber er hat nicht
war nicht besonders gut gelitten.
Nee. Und da hat mit einem großen Glück und Manipulation und Unterstützung von meinen Großeltern eben ein halbes kleines Häuschen bekommen mit Garten am Waldrand in einer Ortschaft in Warschau, wo jetzt ein Krankenhaus, also ein Zentrum für Gesundheit von Kindern, ist sehr bekannt in Polen.
Okay.
Also meine Eltern waren nicht musikalisch ausgebildet. Mein Vater allerdings hat Trompete sehr gut gespielt.
Okay.
Ja, weil sein Vater war auch ein Trompeter. Zeitweise war er Solotrompeter an dem Nationaltheater.
Ah, okay.
Das war aber 20er, 30er Jahren. Also er war Autodidakt, offensichtlich. Nach den Erzählungen musste er auch sehr talentiert sein.
Ja, wenn man Autodidakt ist dann, und so weit schafft, dann ist man sehr talentiert.
Ja, damals waren ein bisschen andere Kriterien im Beruf
Aufstieg.
Ja, hat aber nicht lange. Er war ein Künstler für die Nacht und schließlich und endlich hat er auch ziemlich gut verdient als Trompeter auf dem Rathaus gegenüber vom Nationaltheater. Ein sehr schönes Rathaus heutzutage. Mhm. Da hat er oben auf dem Turm gespielt.
Aber Türmer dann?
Ja.
Okay. Ja, die gibt es ja heute zum Teil noch. Ich glaube, in Deutschland gibt es ein oder zwei Türmer noch. Ich weiß, dass es in Hamburg noch einen Türmer gibt, der zu jeder Stunde über Tag oder nicht zu jeder Stunde, weiß ich jetzt nicht, aber der regelmäßig jeden Tag Choräle spielt von oben vom Turm runter. Mhm. Ah ja, das ist ja irre. Dann hat die Musik also eine Generation bei dir übersprungen. Also dein Vater dann nicht, dein Großvater war dann quasi Musiker, deine Eltern dann nicht und du bist dann wieder da rein.
Ja.
Wäre noch ein anderer Beruf für dich in Frage gekommen?
Ja, klar. Ich war eigentlich, das ist interessant, nach Abi im Musikgymnasium, in diesem Berufsabschluss mit Waffenschein, habe ich die zwei Möglichkeiten an der Musikakademie oder an die Uni Jura zu studieren. Ja.
Okay.
Und war das so, dass damals war die Aufnahmeprüfungen, also Aufnahmebedingungen an die Uni ganz anders als heutzutage, wenn man Abitur zeigt und dann geht man hin, da müsste man zwei Wochen Prüfungen ablegen.
Okay.
Und ich habe das auch abgelegt und eigentlich sollte ich im Herbst anfangen, aber davor habe ich einen Studienplatz an der Musikakademie bekommen in einer sehr bekannten Klasse. Und irgendwann sagte ich, Papa, oder gar nicht, das ist mein Leben, nicht dein Leben. Ja. Ich habe mich entschieden für Künstlerleben und Ausbildung. Ja.
Okay, und dann hast du in Polen auch in einem Orchester schon gespielt?
Ja, ich habe in der Philharmonie ausgeholfen, in polnische Kammeroper. Das war so ein Vorläufer von späteren polnischen Kammerorchester. Das ist eigentlich so ein Leben wie eure, ja. Hier Zentralorchester des Pfadfinder und natürlich eine Theatermucke als unterstützende Musiker.
Mhm. Also Aushilfen gemacht überall.
Ja, so einen kleinen Bereich, ja. Also die einmal, zweimal Philharmonie, das war schon eigentlich mal eine gigantische Geschichte. Das war aber kurz vor meiner Flucht aus Polen.
Ja, ja dann lass uns da, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Hat dich dieses System, was hat dich aus Polen, was hat dich da weggetrieben?
Ja, du hast das Wort System benutzt und das ist eigentlich die Schlüssel dafür.
Ja.
Also 30 Jahre nach dem Fall des Ostblocks ist wahrscheinlich schwer, den Menschen zu vermitteln, was eigentlich Volksrepublik gewesen ist.
Aber das wollen wir hier versuchen. Wir wollen den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Gefühl dafür geben, wie sich das damals angefühlt hat bei dir.
Ich habe versucht, mich auch mit Jura zu beschäftigen, aber ich bin eigentlich mal passionierter Historiker.
Also, okay.
Kann sein, dass es jetzt lang wird. Nee, ich versuche das zu kurz zu beschreiben, also im Bewusstsein von Menschen in Deutschland, auch vielleicht auch von den Jüngeren, bleibt das Bild DDR. Mhm. Also Polen war was Ähnliches. Mhm. Ich würde das nicht direkt vergleichen, denn die beiden Mentalitäten bis heute sind ein bisschen anders. Mhm. Und damals in Ostblock war das schon sehr anders. Nichtsdestoweniger der politische Terror und die totale Kontrolle über die Menschen und auch brutale Polizeiterror, das war vergleichbar.
Wie hast du das denn gespürt als Musiker? Also ich denke, wenn man so sein Leben lebt als Musiker, wo hast du diese Einschränkungen gespürt?
Vielleicht das Allerwichtigste ist auch zu sagen, dass dass dieses politische System auch gleichzeitig funktionierte aufgrund von einer sehr negativen Egalität, das heißt Armut, überall. Mhm. Ja, mit kleinen Unterschieden zwischen den Schichten, Klassen kann man nicht sagen, weil es ging darum, keine Klassen zu haben, es gab ja. aber doch Klassen, die gleichen, die noch gleiche waren, ja, und der Rest dann also an Leben in Bedingungen, die man sich hier nicht richtig vorstellen kann.
Hast du Hunger gelitten als Kind?
Nein. Das heißt, in meiner ganz frühen Jugend, ja, also Kindheit, okay. da ging es meinen Eltern so schlecht, dass ich mich an meine Wasserkartoffelsüppchen erinnern kann. Das waren eigentlich mal so Standardessen. Mhm. Und muss ich dazu sagen, also richtig Hunger war das nicht möglich, weil ich in der Schule oder im Kindergarten oder in der Krippe ernährt wurde.
Ja. ja.
Zwangsweise. Ich
das ja, war also kein Bocuse, der gekocht Sachen hat, oder? Essen, du.
Ich habe das noch heute in der Nase. Ja.
Okay.
Aber keiner starb dann noch Hunger. Das, was mir jetzt in Erinnerung bleibt, das ist da diese Maulkorb, der jeder hatte. Mhm. Und das Allerschlimmste war, dass die Situation die Menschen dazu gezwungen hat, auch sich selbst den Maulkorb aufzusetzen.
Okay. Also die sind so eingeschüchtert worden, dass...
Ja, durch die totale Kontrolle, ja, und Repressionen für jedes anderes Denken der Erscheinung oder Versuch, musste man mit Repressionen rechnen. Die mussten nicht unbedingt im Bereich von Knast enden. Mhm. Es reichte nur die Androhung von Verlust von Arbeit oder dauerhafte Überwachung.
Und war das so wie in der DDR, dass da auch Leute aus dem eigenen Umkreis andere denunziert haben? Wurde dazu aufgerufen auch?
Leider ja, muss ich sagen. Ich bin sicher, dass es nicht in diesem Ausmaß stattfand wie in Polen, wie das in der DDR gewesen ist. Mhm. Wie gesagt, es ist ein bisschen anders in Polen. Ja. Ja. Die Polen sind immer mit dem Mittelfinger mal herum, ja, in der Hosentasche wenigstens. Ja. Ja. In der DDR waren die viele überzeugt, dass es so ist.
Ja. Dass es richtig war, ja. Mhm.
Und das ist vielleicht dieser Unterschied. Mhm. Da beginnt schon diese Unterschiede. Für mich war eigentlich auch der Anfang von meiner negativen Einstellung, natürlich, das lag im Zuhause. Mhm. Meine Eltern waren von Anfang an in der Volksrepublik nicht gern gesehen. Meine Mutter ist eine ehemalige Aufständische von Warschauer Aufstand 1944. Sie kam dann nach Kriegsende aus der Gefangenschaft über Umwegen in Palästina. Sie war eine Frau, ja. Und ja. das war in Warschauer Aufstand kämpften Formationen oder auch Einzelkämpferinnen wie meine Mutter. Und sie saß in verschiedenen Gefangenlager mit ungefähr 2000 Frauen, die diesen Aufstand überlebt haben. Und sie kam wieder nach Polen, obwohl ihr verschiedene Möglichkeiten offen standen in England. Sie war eigentlich Gefangenen auf Bedingungen von der 7. britischen Armee, also sie konnte jederzeit in England bleiben. Mhm. Sie wollte nach Hause.
Okay.
Ihre Schwester suchen, die aus der zerstörten Warschau in irgendwelchen Richtungen verschwunden ist, sind. Ihren Bruder finden, seine Leichnam, ja, weil der ist gefallen. Insofern, sie kam nach Polen als schon mit einem Stempel, ja. Mhm. Da diese Widerstandsarmee war antikommunistisch auf jeden Fall.
Und die wurden natürlich nicht gern
gesehen. Die Regierung in London, das waren alles Vertreter, viele zigtausende sind in Sibirien dann gelandet, ja, auch durch eine Rückkehr oder volle Rückkehr. Oder.
Hat deine Mutter da oft drüber gesprochen, über die Zeit?
Ja.
Also sie konnte da über Traumata oder Gefangenschaften, konnte sie sich das...
Ja, vor allem der Warschauer Aufstand war für meine Mutter sehr prägend, ja. Das waren 2 Monate Zerstörung von der Stadt, Millionenstadt. Und sie war 17 damals. Ja. Und sie hatte Sachen gesehen, das wollen wir jetzt nicht darüber Ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch Kontakt als Kind mit ihren Waffengenossen, die dann auch ständig sich getroffen haben, einmal oder zweimal im Jahr. Und die haben miteinander kommuniziert, erzählt, ich dürfte dabei sein.
Ja.
Das waren alles sehr gebildete Leute nach dem Aufstand, Ärzte, Rechtsanwälte. Und ich habe das vom Kind aus angesaugt, ja, diese Seite.
Ja, okay. Also da war schon Kritik drin und da war auch der Wille zur Freiheit und alles.
Also das Bewusstsein, dass es anders geht. Das Leben, die Leute haben gekämpft für ganz anderes Polen, demokratische, sozialistische, aber nicht sowjetische. Mhm. Und mein Vater saß im KZ in Norwegen, ganz im Norden, auch Geschichte. Der wohnte in Mannheim, in der Schwetzinger Straße, in so einem Zwangsarbeiterlager. Ja.
Okay.
Ja, arbeitete bei John Deere.
Okay.
Als Gefangener. Ja. Und dann ist er nach Polen wieder geflüchtet, dann wieder mal. Und dann.
Und das ist ja irre, dass du dann in Mannheim gelandet bist, oder?
Das ist eine Straße parallel
zum. Eine Straße parallel zu deinem.
Seckenheimer Straße.
Zum Vater, wo der damals als Zwangsarbeiter war.
Das hat er mir zum ersten Mal erzählt, als er hier mich besuchte.
Nein.
Als ich schon in Seckenheimer Straße gewohnt habe. Ja, das waren Ende 80er Jahre oder 90er.
Ja.
Und irgendwann wollte er, geh mal da in die Schwetzinger Straße. Ich wusste nicht, er hat nie erzählt. Und er sagte, das ist die Nummer 105, da war ein Gefangenenlager. Da habe ich gewohnt, ja. Und ich habe nicht so ganz das abgenommen,
ja.
Bis ich nach seinem Tod in seinem Studium, Jurastudium, Unterlagen, Papieren, da sollte ich wegschmeißen, auf Wunsch von meiner Mutter. Ich sagte, ja, ich schaue mal rein. Und da habe ich Sachen gefunden und unter anderem eine Postkarte, die er seiner Mutter geschickt hat, von hier mit Adresse.
Na.
Und es war eine Postkarte mit so ganz kitschigen Alpen mit Hirsch und Häuschen und dann aus Mannheim.
Hat er ein bisschen heile Welt dann zu beruhigen nach Hause geschickt, wahrscheinlich.
Ja, also Zeichen, dass er lebt und jetzt gut. Aber ja, ein Jahr später ist er dann in Berlin verhaftet und ist dann in KZ-Lager. Ich glaube in Bergen, also ich bin nicht ganz sicher, ziemlich im Norden gelandet und ist er zurückgekommen. Und da er nicht an diesem Aufstand teilgenommen hat und so weiter, hat er auch sich geweigert, an der Warschauer Uni zu gehen, ist nach Lublin an die katholische Universität gegangen. Was damals ein Zentrum von Widerstand war. Da haben sich Leute getroffen, die noch teilweise im Wald lebten mit Maschinengewehr unter dem Mantel.
Ja.
Und als Zeichen der Widerstand haben sie katholische Universität in Lublin besucht, ja, und er auch. Insofern, sein Start in sein Berufsleben hatte schon wieder mal ein Stigma, weil er hatte einen Abschluss an Universität in Lublin. Und das wusste jeder Kommissar Kultur oder Bildungskommissar.
Dass da die Widerständler waren.
Ja. Insofern, die ersten Jahre waren, 10 Jahre vielleicht, für meine Eltern in Polen waren sehr schwer. Da sind wir geboren, meine Schwester zuerst, dann ich. Also zeitweise war das in meiner Erinnerung auch sehr kritisch, ja, als Kind. Ja,
ja. Jetzt lass uns noch, das ist super interessant mit deinen Eltern, also mit diesem Hintergrund.
Das
Nein, das ist alles gut. Jetzt lass uns darüber sprechen, wie du dann den Entschluss oder wie das kam, dass du aus Polen weg bist.
Ja, das ist eine kurz entworfen eine Geschichte der wachsenden Bewusstsein dessen, wo ich bin und wer ich bin. Ja.
Okay.
Das hat eigentlich mal unabhängig von meinen Eltern begonnen 1968. Das ist eine, ja, du lachst, aber es ist sehr komplex. Ja.
Ja.
Das war gerade in ganz Europa ab Mai und in Amerika war eine Jugendbewegung, starke außerparlamentarische.
Und du hast die in Polen mitgekriegt auch?
Klar, weil das in Polen, das weiß niemand, aber in Polen im März 68 gab in ganzen Polen an allen Hochschulen Studentenstreik.
Okay.
Ja. Also ein sehr politischer Streik.
Ja.
gegen die Parteipolitik, gegen Kulturpolitik an Unis. Und eigentlich ging es um Freiheit, die versprochen wurde 1956. Da gingen die Studenten auf die Straße und Intellektuellen. Und das wurde niedergeknüppelt, überall. Ja. Also ich habe dann meinen ersten Gummischlag bekommen an der Uni.
Okay.
Zum Glück habe ich einen Ranzen.
Okay.
Ich habe meine Schwester gesucht, weil die war da an der Uni damals. Ja.
Und du bist da als Knirps
rein? Ich wollte wissen, wo sie ist. Ja, alle wussten, dass da gibt es große Auseinandersetzungen mit der Polizei in Zivil, also ganz schlimm. Und nach dieser Niederschlagung gab es eine ganz schlimme Zeit von Repressalien gegen allen Intellektuellen und teilweise auch, beziehungsweise auch mit Schwerpunkt, gegen jüdischen Intellektuellen. Mhm. Und das hat in Polen verursacht eine Flachlegung von in Ansatz sich entwickelnden freien Denken und gleichzeitig eine ganz hässliche antisemitische Parteiaktion, denn die haben so auf dem Moment sich einen inneren Feind gefunden und haben sie das genutzt, um Niederschlagung von den langsam aufgehenden Freiheit. Und dazu kam die Invasion auf die Tschechoslowakei. Das alles zusammen, ja, diese Geschichte mit den antisemitischen Exzessen in der Schule. Ich war in 8. Klasse und habe ich dann zum ersten Mal gespürt die Hand der Sicherheitspolizei, denn ich habe eine Frage gestellt, ja, warum diese Repressalien hier stattfinden. Das sind meine Kollegen, die da sitzen auch. Und warum wurde dann 1943 den Aufstand in Ghetto wurde es nicht unterstützt? Und das, warum man erzählt hier nicht über Repressalien, die auch während der deutschen Besatzung in Polen stattfanden? Und ich wurde dann suspendiert. Also Mutter musste kommen, ja.
Okay. Aber du selbst hast keinen jüdischen Hintergrund oder Teile deiner Familie? Gar nicht?
Nein.
Das ist aber einfach nur, weil du dich interessiert hast, hier neben mir sitzen jüdische Freunde. Warum kriegen die das jetzt ab?
Also das war meine erste Reaktion nach bestimmten Vorlesungen. Es fanden so Appelle statt.
Ja.
Das kennt ihr nicht, aber so Massenappelle, wo vorgelesen wurde. Also der Herr Blumstein, also der Blumstein, der andere, das sind Verräter. Intellektuellen, die Partei und Nation verraten haben. Und das ging so weiter bis in die Klassenzimmer. Mhm. Und das fand ich einfach scheiße.
Okay. So, dann warst du ausgebildeter Musiker?
Noch nicht.
Noch nicht?
Ja, das war 8. Klasse Grundschule. Das war der Beginn von selbstständigem Denken.
Ja.
Sehr kritisch. Und das ging dann durch Gymnasium und es wurde mir auch klar, dass als ich schon studiert habe, dass ich in dem System nicht weiter funktionieren kann, dass es für mich auch Lebensgefahr bedeutet. Ich wurde mehrmals von der Polizei verprügelt. Ich nahm zwar nicht an Untergrundarbeit, da man sich entwickelte Opposition statt. Ich war ein Anarchist.
Okay.
Ja. Das war meine politische Richtung. Nicht die Kirche, nicht die Partei, jede Regierung ist mein Feind.
Okay.
Ja, so manchmal resultiert die
Klar, wenn Erfahrung. Keine andere Orientierung da ist, dann steht man alleine da.
Ja, ich habe gedacht, die Freiheit muss man sich selbst sichern. Und das Einzige, was die Menschen Freiheit schenkt, das ist eine direkte demokratische Entscheidung. Das ist meine sehr frühe Erfahrung.
Ja, Wahnsinn. Und dann hast du schon früh überlegt, wie du da rauskommen kannst?
Ja. Das ist jetzt beginnt ein Krimi, die habe ich richtig geplant.
Okay.
Und das wusste niemand.
Auch deine Eltern nicht?
Ach, auf keinen Fall.
Hätten die dich da gehalten, hätten die gesagt, Pavel, bleib hier, bleib bei uns? Oder?
Nee. Sie hätten mir geholfen, aber ich wollte nicht.
Okay.
Ich war 22.
Wolltest du auch schützen?
Vielleicht. Ich wollte, dass sie nichts wissen, dass sie dann später nicht die bewusst erleben müssen, dass die Konsequenzen wegen meiner Handlung mal auf sich nehmen sollen.
Ja. Also hast du geschützt dadurch?
Teilweise. Teilweise war das schützend für meine Eltern, dass sie lieber nicht wissen. Und andererseits, ich war nicht mehr gut mit meinen Eltern in dieser Zeit. Okay. Die haben eigene Geschichten, die mich angekotzt haben. Ich fand auch das Denken von meinem Vater auch mich unterdrückend. Mhm. Ich war auch nicht einverstanden damit. Das endete mit einem Bruch nach dem Fall von Allende in Chile.
Okay.
Mein Vater sagte, ja gut, die scheiß Kommunisten. Und die sagte, es ist eine frei gewählte Republik gewesen. Mhm. Seitdem haben wir eigentlich monatelang nicht miteinander gesprochen.
Ja, Wahnsinn, dass die Weltpolitik wirklich da in eurer Familie so präsent und da auch für Auseinandersetzungen gesorgt hat.
Ja, ja, meine Familie war eigentlich, ist bis heute vertreten von meiner Mutter, eigentlich eine intellektuelle Familie.
Ja.
Also mit Kunst hatten sie nicht viel zu tun. Mein Vater hörte gerne Beethoven und hatte sehr gut gehört auch. Ja.
Ja.
Aber eigentlich er war eine Intellektuelle.
Ja.
So.
Dann Krimi.
Krimi. Ich, nach meinem zweiten Studiumjahr war ich sehr gut. Also ich habe dann ein Level erreicht, wo ich ganz oben war. Mhm. In der Hierarchie von den Studiumjahren. Das war immer Jahre. Mhm. Also waren acht Musiker in der Bratschenklasse. Mhm. Und in anderen Fakultäten auch acht. Ich genoss, das ist ein bisschen, klingt dumm, aber eine Narrenfreiheit dadurch. Und dürfte ich mit einem Streichquartett nach Schweden, mhm, zu einem Meisterkurs in Kammermusik in Arvika, das findet immer noch statt. Ja. Mhm. Und das war dieser erste Rausfallen aus dem Planet auf den Mond. Ja.
Okay.
Ja. Ich landete dort und das war 1974. Ich hatte bis dahin ein Antikrieg und ein Antikommunist.
Hippie. Ja, ein Hippie. Alles. Hm? Warst du ein Hippie dann? Sah das so aus?
Nee, also Hippies nicht, weil ich war immer so ein bisschen anarchistisch. Für mich Hippie waren.
Ja. Okay. Das war schon ein bisschen mehr Zorn dahinter, ja?
Ja, also okay. Action, ja.
Ja.
Und dort habe ich kennengelernt meinen dann zukünftigen Promoter, mhm, Ulrich Koch. Damals war das in Freiburg die beste Klasse. Er war in jeder Wettbewerb, Jury, Kommission. Mhm. Und er hat mir dann zugehört, muss man dann vorspielen. Und
das war in Schweden dann?
Das war in Schweden.
Okay, gut.
Da kam er irgendwann zum Schluss von dem Kurs und sagte, wenn du das schaffst, ja, ich lade dich ein zu meinem Kurs nächstes Jahr. Ich werde mich sehr freuen, wenn du kommst.
Okay. Mund offen geblieben,
ich habe Deutsch gelernt in der Schule, aber
ja.
Er hat sich, also ich konnte das nicht so richtig auffassen, aber ja, ich habe verstanden, er hat mir geholfen, dass er mich gerne sehen würde. Und ich dachte, du großartiger Professor, weißt du, was das heißt?
Ja.
Ich kann da nicht fahren, eine Fahrkarte kaufen. Ja,
ja, ich kann nicht kommen. Ja.
Aber ich habe nichts gesagt, ich sagte, ja, das ist super. Ja. Mhm. Dann ich kam zurück, ja. Ich konnte schon in Schweden eigentlich abhauen. Mhm. Das hat mir mal später auch mal so ein bisschen vorgehalten. Warum bist du nicht...
Wer hat dir das vorgehalten?
Ja, hier in Deutschland, ja. Wie kamst du überhaupt raus? Warum bist du in Schweden nicht geblieben? Und es ist jetzt egal, aber ja, ich habe die Sache dann mir vorgestellt, wie ich das mache.
Okay.
Und ich habe das ganze Jahr, dritte Jahr, dieses Bachelorjahr dann drauf gearbeitet, ja.
Also dann bist du zurück nach Polen, nach dem Schwedenkurs und hast dann vorbereitet, wie es sein könnte, wenn du...
Abschlussjahr wollte ich durchziehen. Mhm. Und ich habe vorbereitet, diese Geschichte, wie komme ich jetzt nach Deutschland. Mhm. Dort habe ich einen Violinisten getroffen. Er hat ja jahrelang gespielt in Kaiserslautern im Funk. Ja.
Wo heißt dort? In Schweden?
In Warschau.
In Warschau, okay. Ja.
Er war als Praktikant und sozusagen Wehrdienstflüchtiger an der Akademie gelandet. Mhm. Und ich habe dann die ersten Kontakte geknüpft. Das waren so eine Gruppe von Professoren, die sich sehr gegenseitig unterstützt haben. Das war Wolfgang Marschner. Wenn du Geiger fragst, die wissen gleich A. Mhm. Und eine Gruppe von Professoren, Brzewski, Roński, die sogar in diese kommunistischen Polen Kontakten geknüpft haben.
Okay. Ja.
Und der Typ, der Eddie Bonk hieß da, Edward Bonk, der verbrachte sein Studiumjahr in Warschau, weil sonst müsste er angezogen werden.
Okay.
Und ich habe mit ihm diese Geschichte dann ausgeheckt. Ich habe ihm erzählt, die Geschichten von Koch. Er sagt, Koch, natürlich, ich sitze doch jeden zweiten Tag ja bei ihm, ja.
Ja.
Brzewski, das sind große Freunde, also Kurs, Meisterkurs in Freiburg. Er hat mir geholfen, das zu organisieren. Also den Kontakt wieder aufzunehmen, das ist eigentlich das Einzige.
Also die Sprache und alles, das...
Ja, ich habe die Sprache im Lyzeum, also im Gymnasium gelernt, nicht besonders,
ja.
Das war eine Feindessprache, so wie Russisch auch.
Mhm.
Man war dumm.
Mhm.
Und eigentlich Sprache, das war meine Sache. Ich habe das sowieso selbst vorangetrieben, da ich mal sehr tolle Frauen kennengelernt habe, auf dieser Ausflug, eine Finnin, eine Schwedin. Ja. Ich habe dann Briefe geschrieben. Ja. Also, wenn ich dir das zeige,
okay.
Max Brader, das ist ja da nichts dagegen. Ja. Aber ich habe geübt. Aber was wichtig war, das war die Struktur, wie ich dann Polen verlassen werde. Weil das war eigentlich ein eiserner Vorhang. Man weiß es ja,
ja.
An der Grenze standen Vorposten und Hunde und Stacheldraht und Maschinengewehre.
Ja.
Ich habe das geschafft, indem ich dürfte mit einem Kammerorchester nach Bayreuth fahren, zu einem Jeunesse Musical Festival.
Okay.
Das war eine große Jugendveranstaltung,
ja.
Begleitend direkt den Wagner-Festival.
Genau, Jugendfestspieltreffen oder sowas hieß
ja,
das?
Ja, Jugendfestspieltreffen.
Irgendwie hieß das früher, ne?
Ja.
Okay.
Ja. Also ich wurde dann geehrt nach meinen guten Abschlüssen und dürfte ich mit diesem Kammerorchester nach Deutschland fahren.
Okay.
Dadurch habe ich einen Pass bekommen, sonst wäre das gar nicht möglich. Ja?
Mhm.
Und die Möglichkeit, das vorzubereiten. Das Orchester war, heutzutage heißt das Sinfonia Varsovia. Also fast alle, die da jetzt dort waren, haben dann später in Polish Chamber und dann Sinfonia Varsovia. Das ist richtig so, Bacewicz-Konzert, die Streichorchester auswendig stehend. Ja?
Mhm.
Also wir haben dort Tournees gemacht, gespielt und dann unterstützt das Sinfonieorchester, die sich dann vorbereitet hat auf einen Festivalauftritt in
Bayreuth.
Im Festspiel, ja, Haus mit Bartok-Konzerte für Orchester und Honegger Zweite Sinfonie.
Also große, große Besetzung.
Große Besetzung. Viele Leute aus Europa, Schweden, viele Schweden, viele Deutschen und Ungarn, also aus Ostblock haben die Leute geholt, Rumänen, Streicher, Bläser aus Ungarn, Streicher aus Polen auch. Und das war diese Festivalorchester. Ja.
Wie alt warst du da?
Das war 75, da war ich gerade 22, noch nicht. Ja.
Mhm.
Ja. Also 22 noch nicht, weil das war Sommer, 75. Genau gesagt, am 6. August habe ich die Grenze in der Nähe von Hof in einen Zug aus Prag mit meinen großen polnischen Künstlern.
Übertreten dann?
Übertreten. Schäferhunde, Vorpost mit sehr an Wehrmacht erinnernden Uniformen, Wachtürme. Ja, wir waren eine sehr lustige Gruppe, ja. Aber da haben die alle Angst gehabt. Ja. Soll ich dich jetzt, werden wir rausgeholt oder was oder wie? Und niemand wusste, was ich noch vorhabe.
Ja.
Ah, niemand, nicht. Es war noch ein Cellist, der wurde da eingeweiht und wir haben zu zweit diese Einladung nach Freiburg bekommen.
Also von deinem, okay.
Mhm. Von meinem Kammerorchester.
Ja, okay.
Kammerorchester-Festival in Bayreuth war zu Ende und dann habe ich das bekannt gegeben, dass ich nicht weiterfahre, weil diese ganze Festival, diese ganze Jugend, das war ein voller Zug, ja. Mhm. Nur Zug aus Bayreuth, in Richtung Besançon. Mit Umsteigen, weiß ich nicht wo. Ich bin in Karlsruhe umgestiegen. Mhm. Das heißt, ich habe mal so ein kleines Köfferchen mit schwarzem Anzug und Socken und Konzerthemd und ein paar irgendwie Unterwäsche und einen Bratschenkasten. Und dann, der Zug hielt in Karlsruhe. Und
du denkst,
im Zug wussten die, vor allem die ausländischen Freunde, also dann, die wussten schon. Und ich bin da ausgestiegen mit meinem Cellisten, Kumpel, mit dem ich auch Streichquartett 3 Jahre betrieben habe, sehr, ja, sehr, sehr erfolgreich. Und da standen wir auf dem Bahnsteig in Karlsruhe, der ganze Zug hat gesungen Gloria, Halleluja. Ja. Wir wussten,
nein,
das ist eine Fahnenflucht. Ja. Also alle waren Zeugen von einem regelrechten Fahnenflucht, ja.
Und dann fuhr der Zug weiter und ihr seid da stehen geblieben? Und nein.
Ja, winki, winki, Küsse und...
Ja, mutmachende Gesten und...
Ja, alles, so wie, weißt du, das war in Mexiko, die zwei Schwarzen,
ja. Ja, aber schau, wenn der Zug dann weg ist, dann standen zwei Männlein da auf dem Bahnsteig mit einem Köfferchen...
No money. Wir haben so irgendwelche geschmuggelte Dollars da in den Schuhen mal über die. Also in Bayreuth haben wir auch kein Geld bekommen.
Ja, natürlich.
Jeder musste sich da irgendwie selbst rumtauschen. Ja. Mhm. Und dann standen wir da und jetzt beginnt das vollkommen neues Leben, als ob gerade mal jemand auf den Mond gelandet wäre. Ja.
Kannst du dich noch an deine erste Nacht erinnern?
Ja.
Okay.
Die erste Nacht, ich und der Freund, der Marek, wir sind dann nach Freiburg gekommen und haben wir den Organisator von dem Eddie Bonk mal besucht. Er wusste auch nicht genau, wann wir kommen. Er wusste, dass wir kommen. Aber ich habe ihn aus dem Bett geholt, weil der Zug war sehr früh in Karlsruhe. Und er hat mit uns einen Tag verbracht. Sagte, ey, jetzt mach dir keine Sorge, hier hast du 50 D-Mark und das muss euch für die ganze Woche reichen. Und jetzt fahren wir zur Weinprobe.
Na.
Kaiserstuhl. Mit seinem Käfer.
Okay, da hat er die Schwere da zuerst mal rausgenommen, oder?
Was?
Das Schwere, das Traurige, das, Dramatische hat er dann zuerst mal rausgenommen, oder?
Das behandelt, ja.
Ja, Wahnsinn.
Also okay, wir sind dann Weinprobe und dann... in einem gut gelösten Zustand, auch bei ihm, haben wir uns zur Ruhe gelegt. Das war die erste Nacht in der Freiheit, also ja, ganz in der Freiheit. Bayreuth war nicht Freiheit.
Ja, wir waren dann Kontrolle noch. Ja.
Wir haben dann Überwachung gehabt, ja, und Agenten und so weiter. Es war nicht so, mhm, ohne. Das Einzige, die Agenten haben sich nicht eingemischt bei den Aussteigen aus dem Zug. Da waren sie...
Waren schockiert?
Was machen wir jetzt da?
Okay.
Okay, die erste Nacht, ich konnte überhaupt nicht schlafen, weil das war sehr spannend und eigentlich habe ich auch so Existenzängste, ja, gehabt. Und was ich bis heute noch habe, weil ich in der Nähe vom Bahnhof wohne. Mhm. Wenn in der Nacht, das ist jetzt weniger, weil früher waren so richtig noch, gingen manchmal so Züge, Rangierbahnhof in Freiburg.
Ja.
Oder auch die Dieselmaschinen, die haben dann in der Nacht immer Geräusche verursacht. Ja. Und laute, ich weiß nicht, wie heißt das, diese...
Dann wird also dieses Hupen, dieses Pfeifen.
Das Pfeifen, ja. Und ich habe in der Nacht mal denen zugehört. Es war Sommer,
ja,
Ende August, sehr warm, Fenster offen. Da kam das die ganze Nacht, ja. Und ich dachte, scheiße, das ist mein letzter Zug,
ja,
vielleicht soll ich einsteigen, wieder mal fahren oder was ist, was passiert denn morgen? Morgen ist ja nichts Besonderes passiert, zwar war unausgeschlafen, aber zu dem Kurs gegangen und dann habe ich den Prof getroffen und seitdem war wieder turbulentes Leben, ja, hat es angefangen. Ich habe dann den Meisterkurs gemacht mit Wettbewerb. Ich habe das überhaupt nicht bewusst wahrgenommen.
Ja, das ist wie ein Traum,
was
sicher,
mit
oder?
Mir passiert. Ja.
Ja.
Ich hab, stell mal dir vor, ich kam da eigentlich als mit der Idee abzuhauen.
Ja.
Und ich komme in einen internationalen Meisterkurs. Ich habe davon keine Ahnung gehabt, mit wem ich da überhaupt zu tun habe, auf welchem Niveau. Und ich spielte dann zum Finale von diesem Kurs Schwanendreher mit dem Orchester. Das war so, als ob ja. die nächste Pille genommen habe und ich weiß nicht, warum alles da geht. Offensichtlich wurde das, also mein Zustand als Musiker wurde schon erkannt. Ja.
Okay.
Also vor 2000 Leuten in Freiburger Open House
ja.
ein Auftritt.
Und das nach so einem wirren Ding, das muss einem doch vorkommen wie ein Traum, oder? Das ist doch,
ja.
wenn alles anders ist und kein Stein mehr auf dem anderen sitzt nee. und dann kann man sich noch nicht mal um, oder man kümmert sich dann um die Musik und noch nicht mal um, wie kriege ich denn jetzt einen Pass und wo?
Nee, ich habe einen Pass, was dann 3 Monate gültig war, nur mit dann vorgemerkt, nur für, ja, mhm. für Konzertreise.
Also du bist danach aufs Konsulat und hast gesagt, nee, wie Nein. kam das?
Ich habe kein Konzept gehabt, was weiter.
Okay.
Ich bin rausgeflogen aus Polen, weggefahren, also geflüchtet. Dann komme ich in eine Welt, die schwer vorstellbar ist. Ich werde als Musiker aufgebaut,
ja. Ja.
aber ich habe dann... Wir waren jeden Tag in der Mensa in Freiburg. Warst du mal in der Mensa in Freiburg?
Nein,
leider. 1975?
Leider nicht, aber ich kann es mir
vorstellen.
Das
war ein Lager von Hippies und Anarchisten. Das,
okay.
Das habe ich nie mir vorgestellt, dass so ein Leben in diesem feindlichen Deutschland, man lebt immer diese Propaganda aus,
ja.
die Volksrepublik verbreitet hat. Westdeutschland, das sind Revisionisten, Nazis, Faschisten, alles. Da kommen wir schon. Kollegen.
Da sitzen die Kollegen.
Also hunderte davon. Und,
ja.
und da waren 3 Mensa. Wir konnten mal auswählen, innerhalb von diesem Kurs, 10 Tage, besuchten wir Mensa.
Ja.
Mensa.
Ja, Wahnsinn.
Und ich habe kein Konzept gehabt. Ich wusste nicht weiter. Also ich habe meinem Prof gesagt, weil er sagte, okay, du, jetzt hast du super Kurs gemacht, jetzt fährst du nach Polen, machst du dein Abschluss im Master-Examen und dann kommst du zu mir. Und ich sagte, das war keine Ahnung.
Das hat er gar nicht kapiert.
Wenn ich hier zurückkomme, dann erstmal fahre ich mal schön ein paar Jahre ins Militär, im besten Fall.
Ja.
Ziehen Sie mich ein. Also kann sein, dass ich in ein Lager komme.
Ja.
Aber ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ich kann nicht zurück. Mhm. Wenn Sie wissen, was in der DDR passiert, dann müssen Sie das übersetzen auf meine Situation. Und ich möchte gerne hier an der Hochschule bei Ihnen studieren. Geht das? Also mhm. er war nicht glücklich, weil das viel Arbeit war für ihn. Aber mhm. die Hochschule hat mich sofort aufgenommen. Ich habe innerhalb von paar Tagen eine Bescheinigung, dass ich zum Studium aufgenommen wurde,
ja.
unter Bedingungen, dass ich meine Dokumente aus Polen, von der Musikakademie, vorlegen kann demnächst.
Okay. Da haben Sie also die Tür weit aufgemacht da.
Ja.
Ja, irre.
Und irre war das, dass der damalige Rektor war ein KPD-Mitglied. Also wenn ich das gehört habe, Dr. Abraham, KPD, dachte ich, oh. Da werde ich mal vielleicht geschickt in eine Kiste nach Polen, ja, aber völlig andere Welt. Und als ich aufgenommen wurde, um mein Studium zu beenden, es wurde anerkannt, dann schließlich und endlich erstmal pro form ohne Dokumente meine 3 Jahre, also Bachelor in Warschau. Damals dürfte eigentlich nicht anerkannt werden die Titel von polnischen Akademiker
mhm. in Deutschland. In Deutschland, genau. Gibt es ja noch immer Schwierigkeiten.
Also, ja, ich wurde aber trotzdem aufgenommen, weil der Rektor sagte, sie haben hier ein Konzert gespielt,
ja.
2000 Leute, sie brauchen keine Aufnahmeprüfung.
Mhm.
Und sie wurde dann aufgenommen.
Mhm.
Und platziert in einem Jagdhaus, vier Spezialfälle, internationale Spezialfälle in der Nähe von, also in Freiburg. Also ich habe Unterkunft bekommen, ich habe Aufnahme, Unterstützung und dann begann die Geschichte mit Passport.
Hat die Hochschule auch für deinen Wohnsitz gesorgt dann?
Ja, ich habe ein Zimmer bekommen in einem Schloss anwesend. ja, und da begann diese Geschichte, wie kann ich mich dann, kann für meinen Unterhalt sorgen Und was mache ich mit dem Pass? Mhm. Weil der ging dann, glaube ich, im Oktober zu Ende. Und dann habe ich die Möglichkeiten, man hat mich versucht zu überzeugen, dass das Beste wäre, ein Asyl zu beantragen. Mhm. Also mein Prof hat praktisch alles erledigt bei der Polizei, ein Aufenthaltserlaubnis
ja,
ohne gültigen ja. Pass. Ja. Und dann nach einigen Monaten war ich ohne Pass, mit Aufenthaltserlaubnis nur. Und habe ich mein Studium begonnen. Ja. Und währenddessen habe ich verhandelt mit meiner Hochschule, denn ich plötzlich gedacht habe, vielleicht sollte man die Brücke nicht, ja, ich nicht, bitte um einen Jahresurlaub.
Mhm. Urlaubssemester? Mhm.
Urlaub. Ja. Ja, ein ganzes Jahr, ich habe zwei Semester. Das war aber nicht möglich, weil ich in Polen schon verbrannt war.
Ja, ja, ja.
Mit Massenveranstaltungen, die mich als den Fahnenflucht und so weiter gebrandmarkt haben. Und mein Kultusministerium, meine Hochschule, die Polizei, die haben alle bei der Hochschule in Freiburg interveniert, schriftlich und telefonisch. Die sollen mich relegieren und nach Hause schicken.
Nein.
Ja, ja.
Da haben die sich die Mühe gemacht, wirklich.
Ich war ein teurer Student, haben die Kommunisten gedacht, ja. Die haben so
und,
viel
und die hätten Geld. Dich dann weggeholt, um dich da in den Knast zu stecken?
Die wollten, dass ich freiwillig mal aufgrund von Druck von der,
ja,
Hochschule,
von der Hochschule,
dass ich die Hochschule verlasse und wieder nach Hause fahre. Dann habe ich ein Telefon bekommen, einen Brief von dem Rektor Abraham, KPD, zu einem Gespräch. Und dann, ich dachte, jetzt schmeißen sie mich raus. Und er sagte, ich zeige es Ihnen, und hat ihm die Schriftstücke, die Botschaft geschickt hat,
ja.
Konsulat. Hier sagt er Konsulat, hier ist Kultusministerium, und das andere Ministerium hat sich bei mir nicht gemeldet. Mhm. Und das war schon klar, ja. Dann sagt er, Sie wissen, was da drin steht, ich soll es Ihnen mal nach Hause schicken. Und ich habe denen schriftlich, und hat mir das Schriftstück gezeigt, dass er nicht die Macht hat, mich von irgendwo nach irgendwo zu schicken. Mhm. Und auch wenn er es hätte, auf keinen Fall macht er das.
Okay.
Und damit war das Gespräch zwischen Botschaft und so weiter und Rektor Abraham beendet. Und mein Status war dann besiegelt. Ja? Mhm. Das heißt, sie wussten, den wollen sie holen. Ja?
Ja.
Ich habe dann meinen Asylvorschlag abgelehnt. Ich sagte nicht, dass ich bin ein Warschauer, ja. Die Geschichte ist so krass, dass ich in Deutschland eigentlich kein Asyl beantragen will. Und ich kann nicht, weil das kann auch große Repressalien für meine Eltern bedeuten.
Für deine Familie.
Wenn jemand ein Asyl in Frankreich genommen hat, aus Volksrepublik, es war halt so schlimm. Aber,
aber in Deutschland war
in BRD, ja. Das,
ja.
Ja. Also ich habe das abgelehnt. Außerdem, ich wollte politisch nicht, ich war ein unabhängiger Mensch, kein Asyl von den Deutschen. Ich wollte mich irgendwie durchmogeln.
Okay.
Und das habe ich ja. Das hat mich total viel Nerven gekostet, weil ich regelmäßig nach Bonn fahren musste, zum polnischen Botschaft. Was bedeutete, jedes Mal 3 Monate Stempel im Pass, bis die Sache geklärt ist.
Hieß ja.
Das. Aber ich habe Gespräche geführt mit politischen Sekretären und Botschaftsangehörigen. Ich dachte, ich komme dann wieder raus. Ja.
Wenn du dann in Bonn in eine polnische Botschaft gehst, dann betrittst du ja eigentlich wieder polnisches
ja.
Gebiet, oder?
Ja. Also mein Risiko, wenn ich das heute überlege, das war kein Heldentum, sondern Idiotentum. Ja, also ich bestand darauf, dass ich Recht habe auf polnischen Pass. Also ich weiß es nicht, was ich mir damals vorgestellt habe, welche Verpflichtungen wer gegenüber mir hat.
Ja.
Niemand.
Ja.
Aber ich wollte meinen Pass behalten.
Du wolltest kein Deutscher werden, du wolltest Pole bleiben.
Deutscher werden war auch erstmal die Sache nach mehreren Jahren Wartezeit. Ja. Die Deutschen schlugen mir vor, die Behörde in Freiburg einen Asylantrag zu stellen.
Ja.
Ich dürfte dann für ein paar Wochen in so ein Lager. Pro forma sagten sie nur, und dann sind sie freier Mensch, Status, stattenlos, Status. Ja. Machen sie, was sie wollen, können sie mal nach Honolulu fahren. Aber ich dachte, nein, ich will es nicht, ich will diesen scheiß Pass haben. Und dann fuhr ich dann mehrmals nach Bonn. Und das war immer an der Grenze von Nervenzusammenbruch. Ja.
Das glaube ich.
Also mehrmals versuche mich zu entweder nach zu zwingen, zurückzufahren, unter Druck setzen, an die Eltern, an die Schwester.
Das wussten die alles da schon. Dass die hatten dich komplett durchleuchtet und wussten, wenn sie da unter Druck oder mit wem sie dich unter Druck setzen konnten.
Ja, und war so immer delikat frei. Und was macht die Schwester an der Hochschule? Ist die schon fertig? Mhm. Und der Vater, ja, das hat sich immer wieder wiederholt. Ja. Wenn das nicht geklappt hat, hat man mich gefragt, immer, ob ich mal so vielleicht Zeit hätte. So, es gibt in Freiburg 50.000 Studenten, das sind auch Polen, ja. Sie treffen sich bestimmt mit polnischen Studenten. Sie könnten mal an uns da was schreiben. Mhm. Und ich weiß die Situation, ich sage, nein, ich bin Antikommunist. Das heißt dann gleich eine schöne Kiste und nach Warschau. Ja zu sagen, das ist ein Verrat an meine Leute. Mhm. Ja. Und dann, ich habe nur behauptet, Beinhard, ich bin hier, um das Studium fortzusetzen und mich vorbereiten nach internationale Wettbewerbe. Ich habe keine Zeit, ich sitze 8 Stunden in Übungsräumen und dann gehe ich nur essen. Und auch wenn ich könnte, mache ich das nicht. Das ist nicht Ziel.
Ja, also hast dich mit der Musik quasi auf neutralen Boden begeben.
Genau, mit meinem Künstlertum. Das hat mir eigentlich wahrscheinlich mein Leben gerettet. Ja.
Ja.
Dann, es wurde akzeptiert von dem Botschaftssekretär, der da eigentlich ein gebildeter Mann war und er machte nur pro forma Druck. Dann hat er das akzeptiert. Und ich wurde dann nicht mehr zu irgendwas gezwungen oder keine Versuche mehr. Nur das Problem war mit dem Pass.
Ja, und dann hast du in Deutschland hier deine Abschlüsse gemacht?
Ja.
Und
das war die Masterklasse, also Master, heutzutage heißt das so.
Ja, und bist du dann sofort zur Staatsphilharmonie gekommen oder warst du vorher woanders noch?
Nee, ich habe mich entschlossen, gleich nach dem Studium, da ich also finanziell abhängig war, eigentlich von meinem BAföG, und der ist da ausgelaufen, habe ich mich entschlossen, eine Stelle in Nürnberg anzusteuern. Da war eigentlich auch ein Freund von mir, der aus Polen, ein super Konzertmeister, der auch in Freiburg studiert hat bei Marschner, also assistiert eigentlich war schon. Mhm. Da hat mich geholt nach Nürnberg. Und in Nürnberg, bei Nürnberger Symphoniker, habe ich dann als Chefvertretender 2 Jahre verbracht.
Hast du ein Probenspiel gemacht in Nürnberg?
Ja, klar, natürlich. Mhm. Ja.
Aber du sagst das natürlich so. Musiker wissen, dass ein Probespiel in die Hose gehen kann. Das
war mein erstes Probespiel, ja.
Und hast sofort gewonnen.
Ich glaube, also das klingt schon, habe keine Schwierigkeiten gehabt.
Ja, Wahnsinn, der ist doch toll.
Ich glaube, ich fuhr davon eine Etage nach Nürnberg ziemlich runter, aber ich habe die Stelle gebraucht. Damals war das B-Orchester oder sogar C, ich weiß es nicht.
Ja.
Oder ohne Status, das war so ein...
Also eher ein kleines Orchester und nicht so gut bezahlt.
Vereins, also sehr, ganz selbstständig, ganz merkwürdige Verhältnisse. Mhm. Aber Kolosseum, Aufnahmen,
Sitz... Ja. Sag nochmal das Jahr ungefähr, wann das war.
77.
77, ja.
Oktober 77 trat ich mein Berufsweg an.
Okay, ja, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen eine Idee haben, wie man sich die Zeit dann vorstellen soll. Also 77 dann die Stelle in Nürnberg gekriegt. Ja.
Ich habe auch Erfahrung gemacht, ich war fast 2 Jahre in Südwestfunk, damals aus Freiburg her. Mhm. Das hat mein Prof arrangiert, damit ich ihm nicht an der Kapsel hänge. Ja.
Ja.
Und das war ganz gut. Aber da war das selbstständige Arbeit. Ich wollte auch mit ihm nichts machen, da gab es so kleine Missverständnisse. Ich wollte selbstständig weiter, also ich ging nach Nürnberg, 2 Jahre, ich habe gekündigt. Es war ein ganz, ganz seltsamer Job.
Okay.
Details sind nicht wichtig, ja. Also die Führung dort, was war Dr. Luther, ein ehemaliger SS-Funktionär.
Okay. Also ich merke, dass dein Freiheitsdrang der steht mindestens so groß da wie das Künstlertum, oder?
Auf jeden Fall, das ist unzertrennbar, ja. Ja. Nachher vielleicht dann ganz kurz, ich ging dann, also ich habe gekündigt, ich habe keinen gültigen Pass, immer wieder irgendwas verlängert oder eingeklebt, ja, zum Schluss solche Harmonien gehabt.
Ja.
Und ich habe eine Stelle in Gelsenkirchen bekommen.
Im Ruhrpott, ja?
Ja.
Probespiel gemacht, beworben?
Ja, natürlich.
Probespiel,
ja.
Gelsenkirchen.
Stellvertretende Solo, Gelsenkirchen. Also Nürnberg war schlimm, aber in Gelsenkirchen. Also nicht gegen das Theater.
Ja.
Der Theater war damals von, wie heißt der, Uwe? Egal, ein sehr begabter Dirigent, der hatte irgendwie bei Karajan irgendwas. Sehr innovativ. Das Theater war im Grunde für Kollenpott ziemlich hoch gehalten, also mit Ideen. Und die Schlimmen waren die Menschen dort, die gearbeitet haben.
Okay.
Und das, die Umgebung.
Okay.
Das war also, ich dachte, du wolltest Freiheit und sitzt jetzt in einem Graben, da selbst mach den Deckel zu. Also habe ich wieder.
Weil die Atmosphäre so schlimm war?
Ja.
Lag das an Umwelt damals? War das dieser Industriestandort? Was hat die Atmosphäre so schlimm gemacht da?
Also erstens, allein optisch die Umgebung, wie Gelsenkirchen ausschaut. Ja. Seid ihr mal in Gelsenkirchen gewesen?
Ja, jetzt ist das Ruhrgebiet ja ganz grün. Ich kann,
ja.
Und 79, da war ich 13, da bin ich nicht ins Ruhrgebiet gefahren.
Ich habe eine Wohnung in der Nähe von einem Gruben. Turm gehabt. Ja. Und es hat gearbeitet. Also es war nicht irgendwie stillgelegt. Oder, es hat gearbeitet. Das habe ich noch nie damals in meinem Leben gesehen. Auch nicht mal in Polen, in Schlesien. Ja.
Okay.
Und an meinen Fensterbretter, jeden zweiten Tag habe ich einen schwarzen Wischmob abgeholt. Ja. Diese kleinstädtische, diese Atmosphäre von Verfall, weil das war schon auch langsam Schluss von Kohlenindustrie,
ja.
Hat diese Umgebung geprägt.
Mhm.
Also von Architektur kann man da nicht reden.
Ja. Ja. Sicher noch Nachkriegs.
Ja. Vorkriegs, Sachen. Nachkriegs, 30er Jahren, viele polnische Namen an Klingelschildern, ja.
Ja.
Aber das waren nur die Namen, ja. Das war das eine. Und das zweite, dass die Atmosphäre im Haus war, also nicht für mich, ja.
Mhm.
Kleinbürgerliche Spießer, die Leute waren im Orchester vor allem ziemlich unangenehm.
Mhm. War das ein rein deutsches Orchester damals?
Nein, waren schon viele. Also viele Leute, die aus dem Ostblock kamen, aber das waren vorwiegend Ungarn und Rumäner.
Mhm.
Die hatten damals ganz anderen Status, die wurden dann schon immer weggeschickt auf Arbeit in Deutschland, haben sie horrende Tributen gezahlt an die Länder. Ja.
Damit sie rauskommen und hier...
Mhm. Also das entsprach absolut nicht meine Welt und meinen Status.
Mhm.
Und dann, ich komme schon gleich nach Ludwigshafen gerade. Ja.
Ja.
Dann habe ich wieder gekündigt. Da gab es ein Problem. Ob ich vielleicht mal zurücktreten soll oder nicht. Ich habe dann Ariadne auf Naxos Solo gespielt und dachte ich, danach gibt es nur einen Weg zu kündigen.
Mhm.
Ich habe gekündigt, ohne Stelle zu haben. Ich habe in der Zeit auch versucht, auch andere Stellen zu bekommen, aber da habe ich keine. Und da kam in das Orchester die Anzeige Ludwigshafen, Staatsphilharmonie, frisch mit dem meinem ersten Chef hier, der ist ein bekannter Pianist.
Eschenbach.
Und das klang, also das war Ende April, war eigentlich mal so Transfersaison geschlossen und ein Probespiel.
Das war dann in den 80er Jahren?
Das war genau 80.
Genau 80. Da warst du ein Jahr dann noch in Gelsenkirchen und dann...
Ja.
Mhm. Okay, da schließt sich der Kreis wieder.
Ja, das schließt sich immer irgendwann, ja.
nein, Pavel, das ist super interessant. Und wir müssen mit dir noch eine zweite Session machen.
Ja,
wo wir
aber das ist schon fast alles.
Ja, wir müssen auch über die Zeit hier in Ludwigshafen mit dir sprechen. Das finde ich super interessant. Und dann bedanke ich mich jetzt zuerst mal, dass du uns auf diesem Weg jetzt ein Stück mitgenommen hast. Super spannend und enorm, was da, und das lässt ja nur erahnen, was da alles für Menschen und für Schicksale im Hintergrund sind, ja, also, und enorm, was du da für einen Mut hattest und die Sache so durchzuziehen. Und dann reden wir im zweiten Teil noch über deine Jahre ab 1980 hier in Ludwigshafen. Das wird bestimmt auch sehr interessant. Zuerst mal vielen, vielen Dank für diese.
Ja, ich habe zu danken
für diesen Vormittag hier.
Für Aufmerksamkeit, Geduld, ja.
Nein, das ist wirklich interessant und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch festhält, dass diese Geschichte erzählt wird. Vielen Dank, Pavel.